Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Die heutige Fortsetzung bei der Betrachtung des Römerbriefes bringt uns an das Ende dieses herausragenden Werks christlicher Lehre. Das Thema der Rechtfertigung des Menschen hat Paulus in diesem Brief entfaltet. Er hat den Menschen als den, der er nun einmal ist, beschrieben, nämlich als Sünder vor Gott. Er hat von dem Weg gesprochen, den Gott gewählt hat, um die gottlose Welt mit sich selbst zu versöhnen. Paulus hat von der geschenkten Gerechtigkeit gesprochen, die der an Jesus Christus glaubende Mensch umsonst empfängt. Und dieses Geschenk, so zeigte es Paulus, hat Konsequenzen für das Leben im Alltag. Wenn nun jeder, der dieses Geschenk im Glauben an Christus annimmt, in Ewigkeit bei Gott sein darf, was bedeutet es dann noch, zum Volk Gottes Israel zu gehören? Auch dieser Frage widmete sich der Apostel. Danach ging es um das Verhältnis der gerechtfertigten Sünder untereinander. Nun, in den beiden letzten Kapiteln 15 und 16, legte Paulus seinen eigenen Lebensweg offen. Er wusste sich von Gott geführt in die Hauptstadt des römischen Weltreiches und noch darüber hinaus. Denn jeder soll Gelegenheit bekommen, das Geschenk Gottes in Jesus Christus zu entdecken, zu verstehen und im Glauben anzunehmen. Man könnte es auch so ausdrücken. Das vorherrschende Thema des Römerbriefes, die Bereitstellung einer Gerechtigkeit von Gott, zieht sich durch alle Kapitel des Römerbriefs hindurch. Mal so, dass die eine oder andere Seite davon mehr oder weniger zum Inhalt des Briefes beigetragen hat. Nun also ist noch Platz im Brief für letzte und allerletzte Bemerkungen. Was dabei Paulus wichtig und am wichtigsten ist, das wird im 16. Kapitel nun konkret. Am Ende seines umfangreichen Briefes angelangt, sieht der Apostel seine Empfänger vor seinem geistigen Auge. Aus diesem Grund richtet Paulus an dieser Stelle schwerpunktmäßig seine Grüße an die Christen in Rom. Paulus sendet in der Tat im Schlusskapitel des Römerbriefes kleine persönliche Botschaften an eine ganze Reihe von Christen. Die Liste der zu Grüßenden beginnt hier im 16. Kapitel mit Vers 3 und 4 so: Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Wie Sie sehen, gab es zu dieser Zeit heidenchristliche Gemeinden, und ich glaube, diese Gemeinde in Rom bestand größtenteils aus solchen Heidenchristen, die alle sehr unterschiedliche Herkunft hatten und damit die römische Gemeinde aus vielen Völkern zusammengesetzt war. Selbstverständlich gab es da keine Rassentrennung. Priska und Aquila war ein jüdisches Ehepaar. Wie hatte Paulus sie getroffen und in welcher Hinsicht waren sie seine Mitarbeiter? Nun, es hatte eine Welle des Antisemitismus gegeben, die die Stadt Rom überrollt hatte. Und Priska und Aquila hatten damals aus Rom weggehen müssen. Sie kamen in die Stadt Korinth, als Paulus dort war, und eröffneten ein Geschäft. Korinth war zu der Zeit ein gutes Handelszentrum und auch Paulus hat dort seinen angestammten Beruf ausgeübt. Da sie alle Zeltmacher waren, brachte sie das zusammen. Und Paulus führte sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Dann waren die beiden, also Priska und Aquila, mit Paulus in Ephesus. Vielleicht waren sie sogar dorthin gegangen, um in dieser östlichen Metropole des Römischen Reiches mit einem Zweiggeschäft ihrer Zeltmacherei anzufangen. In Apostelgeschichte 18, Vers 26 finden wir, dass sie fähig waren, einem christlichen Glaubensbruder namens Apollos zu helfen. Es heißt dort, er, Apollos, fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Beachten Sie, als wir sie zuerst antreffen, genauer gesagt in der Apostelgeschichte, heißen sie Aquila und Priscilla. Hier im Römerbrief sind es Priska und Aquila. Weshalb ist die Reihenfolge vertauscht? Nun, ich glaube, hier liegt ein Fall vor, wo die Frau in geistlichen Dingen die Führung übernommen hat. Sie beide sind hervorragende Mitarbeiter für Jesus Christus gewesen. Paulus streift die beiden hier nur kurz und fährt fort in Vers 5. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßt Epänetus, meine Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Eine christliche Ortsgemeinde und damit auch die römische kam ganz am Anfang in einzelnen Privathäusern zum Gottesdienst zusammen. William Sanday schreibt, es gibt bis zum 3. Jahrhundert keinen eindeutigen Beweis für die Existenz besonderer Gebäude, die als Kirchen verwendet wurden. Viele Leute glauben heute, und ich bin bei Gesprächen auf diesen Glauben seit Jahren gestoßen, dass diese Kirche, die in einzelnen Häusern begann, wieder zum Gottesdienst im privaten Haus zurückkehren wird. Viele dieser riesigen Gebäude, die wir Kirchen nennen, mit großen Kirchtürmen, sind nichts weiter als ein Haufen aus Backsteinen, Dachziegeln und Mörtel. Die Bezeichnung Kirche war eigentlich nie als Bezeichnung für Gebäude vorgesehen. In den ersten 3 Jahrhunderten war die Kirche der Organismus der Gläubigen, der sich in Häusern wie dem von Aquila und Priscilla traf. Paulus erwähnt hier auch einen Christen mit dem Namen Epänetus. Das ist ein griechischer Name, der bedeutet gelobt. Er war anscheinend der erste Bekehrte des Paulus in der römischen Provinz Asien. Nach der Erwähnung dieser Personen kommt Paulus auf den für sie bestimmten Auftrag zu sprechen. Und der besteht wiederum in einem Gruß, wie Vers 6 besagt. Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Maria ist ein jüdischer Name, eine andere Form des Namens Miriam, und er bedeutet vielleicht Widerspenstigkeit. Dass sie viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat, ist eine Umschreibung dafür, dass sie bis zur Erschöpfung gearbeitet hat. Was für eine Veränderung hatte in ihrem Leben stattgefunden? Bevor sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, war sie widerspenstig. Aber jetzt hat sie sich bis zum Umfallen für andere Christen verausgabt, weil sie jetzt nicht mehr widerspenstig, sondern gegenüber Christus gehorsam ist. Ein weiterer Grußwunsch des Paulus schließt sich an den Vers 7. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Andronikus ist ein griechischer Name, und es wurde in der sozialgeschichtlichen Erforschung antiker Quellen festgestellt, dass es sich um einen Sklavennamen handelt. Junias bzw. Junia ist ein römischer Name und kann männlich oder weiblich sein. Paulus nennt Andronikus und Junias meine Stammverwandten, was vielleicht darauf deutet, dass sie wie Paulus zum Stamm Benjamin gehörten. Das bedeutet aber nicht unbedingt nahe Blutsverwandtschaft. Paulus sagt, sie waren meine Mitgefangenen. Offenbar hat Paulus sie in einem der zahlreichen Gefängnisse des Römischen Reichs getroffen. Diese beiden waren berühmt unter den Aposteln und waren unter ihnen hoch angesehen. Paulus hatte sie allerdings nicht selbst zu Christus geführt, was sonst zu vermuten naheliegend gewesen wäre, denn sie waren schon vor ihm Glaubensgeschwister in Christus. Die Gemeinde in Rom, so kann es hier am besten zusammengefasst werden, wurde unter den ungewöhnlichsten Umständen von Paulus gegründet. Er war Aquila und Priscilla auf der korinthischen Agora, dem dortigen Marktplatz, begegnet und dann traf er die beiden wieder im Gefängnis. Sie waren dann nach Rom gegangen und hatten die Gemeinde dort aufgebaut. Ein weiterer Grußwunsch des Paulus schließt sich an in den Versen 8 und 9. Grüßt Ampliatus, meinen Lieben, in dem Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Lieben. Ampliatus ist ein häufiger Sklavenname, der uns in Inschriften auf den Gräbern der frühen Christenheit in den römischen Katakomben begegnet, und zwar immer in einer Ehrenstellung. Der hier genannte Träger dieses Namens war augenscheinlich einer von den Bekehrten des Paulus, und hatte einen Ehrenplatz in seinem Herzen. Urbanus heißt Stadtkind. Mit anderen Worten, sein Name klingt so wie das Wort Großstadtpflege. Auch das war ein üblicher Sklavenname und kann darauf hinweisen, dass der Träger des Namens eher in der Stadt als auf dem Lande aufgewachsen ist. Er wird hier von Paulus als ein wirklicher Mitarbeiter unter Christen gekennzeichnet. Der Name Stachys findet sich im Namensverzeichnis des königlichen Haushalts und ist ein männlicher Name. Nicht nur der Apostel Paulus, sondern die ganze Gemeinde liebte ihn. Weitere Grüße folgen in Vers 10. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Apelles ist ein Name, der Bewährte bedeutet. Ein Name, der entweder griechischen oder jüdischen Ursprungs ist. Der Name war jedenfalls unter Juden gebräuchlich. Der hier erwähnte Apelles hatte wohl eine schwierige Probe bestanden. Nach der Tradition der Kirche wurde er Bischof von Smyrna oder von Herakleia. Aristobul ist von Bischof Lightfoot als Enkel von Herodes dem Großen identifiziert worden. Oder es handelte sich hier um einen Sklaven, der den Namen seines Herrn annahm. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Weiter mit Vers 11. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die in dem Herrn sind. Herodion war offenbar ein gebürtiger Jude, da Paulus ihn Stammverwandten nennt. Der Name erinnert an die Familie des Herodes. Er war vielleicht auch ein Sklave, der den Namen der Familie annahm, zu der er gehörte. Narzissus ist zur damaligen Zeit der Name eines bekannten Freigelassenen gewesen, der unter der Herrschaft von Agrippina hingerichtet wurde. Die hier genannte Person war wahrscheinlich einer der Sklaven, der ihm früher gehört und seinen Namen übernommen hatte. Weitere Namen erwähnt Paulus in seiner umfangreichen Grußliste. Vers 12. Grüßt die Tryphäna und die Tryphosa, die in dem Herrn arbeiten. Grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Tryphäna und Tryphosa sind wohlklingende Namen, die delikat und zierlich bedeuten. Ich kann mir vorstellen, dass diese beiden kleine Damen waren, vielleicht leibliche Schwestern, die Christus kennengelernt und vielleicht nie geheiratet hatten. Vielleicht hatten sie es auch zu einem gewissen Wohlstand gebracht und hatten den Apostel durch regelmäßige Gaben unterstützt. Paulus sagt, dass sie im Herrn gearbeitet haben. Sie waren also echte Gemeindemitarbeiter in der christlichen Gemeinde von Rom. Persis, meine Liebe, ist die Anrede des Paulus für eine weitere Frau, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Persis ist nachweislich der Name einer freigelassenen Frau, keiner Sklavin also, und ihre Stellung hat sie vielleicht in die Lage versetzt, noch mehr als die beiden gerade genannten Schwestern für das Werk Gottes und damit auch für Paulus zu tun. Der fährt fort mit einer Bemerkung, die seine warmherzige Seite gut zur Geltung bringt. Vers 13. Grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Obwohl dieser Mann in diesem Kapitel eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint, können wir tatsächlich sehr viel über ihn wissen, ja sogar die Farbe seines Haares. Sein Name heißt Rot. Er wurde der Rote genannt. Allerdings gab es viele Rothaarige. Es war nicht sein Haar, das ihn ungewöhnlich machte. Bezeichnend für ihn ist vielmehr die Formulierung, die auf seinen Namen folgt. Den Auserwählten in dem Herrn. Das ist etwas, was mir persönlich gefällt. Aber, sagen Sie vielleicht, waren die anderen in diesem Kapitel nicht auch Auserwählte in dem Herrn? Ja, es waren alles wunderbare Christen, aber dieser Mann war wirklich außergewöhnlich. Eine bessere Übersetzung wäre hervorragend in dem Herrn. Er war ein bedeutender Mann Gottes. Dass Rufus in der Gemeinde herausragte, kann man aus einem Hinweis entnehmen, der sich auf seinen Vater bezieht. Als Johannes Markus sein Evangelium schrieb, schrieb er es wohl in erster Linie für Heiden bzw. Heidenchristen. Darin erwähnt er eine Begebenheit im Rahmen der Kreuzigung Jesu Christi, in der ein Mann namens Simon das Kreuz Christi trug. Dort heißt es über die römischen Soldaten, sie zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Markus 15, Vers 21. Zu dieser Stunde sahen die römischen Soldaten, wie Jesus unter der Last des Kreuzes hinfiel. Sie taten einen Blick über die dabei stehenden Massen und schrien dann »Hierher« zu einem. Es war Simon von Kyrene. Sie befahlen, komm her und trag es. Und das tat er auch. Eine Tat, die ihn unsterblich machte. Johannes Markus, der also offenbar sein Evangelium an die Römer schreibt, macht ihnen klar, dass es Simon ist und fügt hinzu der Vater von Alexander und Rufus. Alle Christen in Rom kannten ja Rufus, weil er in der Gemeinde herausragte. Bitte beachten Sie hier, dass Paulus in seinen Gruß auch die Mutter des Rufus einschließt. Grüße Rufus und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Obwohl wir nichts von der Mutter des Apostels Paulus wissen und auch nichts von seinem Vater, hören wir hier von einer frommen Frau in der Stadt Jerusalem, der Frau des Simon von Kyrene, die wie eine Mutter zum Apostel Paulus gewesen ist. Vielleicht ist Ihnen bewusst, dass die Christen diesen Paulus zuerst gefürchtet haben, als er nach seiner Bekehrung in Jerusalem angekommen war. Sie waren nicht überzeugt, dass dieser mächtige Pharisäer echt war. Sie argwöhnten Tücke. Aber die Mutter des Rufus nahm Paulus auf. Komme einfach zu uns und bleibe im Zimmer des Rufus. Im Rückblick auf jene Zeit schreibt Paulus über sie, sie ist die Mutter des Rufus, aber sie ist auch meine Mutter. Was für eine liebenswerte Anerkennung dieser warmherzigen christlichen Mutter. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Römer 16, Vers 14. Das sind für uns alles nur Namen, aber Paulus kannte sie. Wahrscheinlich hat er sie zu Christus geführt. Weiter mit Vers 15. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Das ist eine weitere Gruppe von Christen, die damals in der Gemeinde von Rom waren. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Römer 16, Vers 16. Das war der förmliche Gruß zur Zeit des Paulus. Für heute empfehle ich ihn eher nicht. Paulus fährt fort. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Römer 16, Vers 17 und 18. Paulus fügt dieses Wort der Warnung hinzu. Wir tun gut daran, es ebenfalls zu beachten. Vers 19 lautet dann, denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Sehen Sie, auch Ihr Glaube ist bekannt geworden, aber Ihr Glaube hat sich am Gehorsam gezeigt. Weise sein zum Guten bedeutet, dass Sie im Wort Gottes unterwiesen werden müssen. Geschieden vom Bösen heißt ohne Beimischung von Bösem. Den Christen von Korinth sagte Paulus, liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. 1. Korinther 14, Vers 20. Paulus schließt daran eine segensreiche Zukunftsschau an in Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es ist der Gott des Friedens, der den Satan in Kürze niedertreten wird. Inzwischen besteht unsere Aufgabe darin, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Und das geschieht durch zweierlei, dass wir nüchtern und wachsam sind. In einem weiteren Abschnitt werden jetzt noch mehr Namen genannt. Die Christen bei Paulus senden Grüße. Paulus sendet jetzt Grüße von denen, die bei ihm waren, als er diesen Brief an die Römer schrieb. Wer das im Einzelnen war, davon ist ab Vers 21 zu erfahren. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius, Jason und Sosipater, meine Stammverwandten. Sie alle waren Begleiter des Paulus. Sie senden Grüße an ihre Mitchristen in Rom. Und dann meldet sich hier fast am Ende des Briefes der zu Wort, der für die Überlieferung dieser wichtigen Gedanken nicht unerheblich gewesen ist. Vers 22 lautet nämlich: Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Sie sehen, Paulus hatte einen Schreibgehilfen, einen Sekretär, um seine Briefe zu schreiben. Der Galaterbrief ist da eine Ausnahme. Außer für die Herstellung des Briefes war natürlich dann auch wichtig, wo Paulus Zuflucht gefunden hatte, als er den Brief schrieb. Davon erfahren wir in Vers 23. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer, und Quartus, der Bruder. Paulus wohnte in dem Haus des Gaius, und Gaius wollte ebenfalls seine Grüße senden. Weiter mit Vers 24. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Es sind Segenswünsche, die Paulus in den letzten Versen seines Briefes den römischen Christen mitteilen will. Vers 25. Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Das Geheimnis bedeutet, dass es im Alten Testament nicht geoffenbart worden war. Es bezieht sich auf das jetzige Zeitalter, in dem Gott die Juden und die Heiden nimmt und sie in einen Leib, die Gemeinde, zusammenfügt. Im vorletzten Vers des Römerbriefs, dem 26. im 16. Kapitel, heißt es dann: Nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Hier sehen wir den Gehorsam des Glaubens. Wenn Sie an Christus glauben, dann werden Sie ihm gehorchen. Der Herr Jesus Christus sagte: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Johannes 10, Vers 27. Gehorsam ist das Werk und die Frucht des Glaubens. Mein Lieblingslied ist Folgen und Trauen von John H. Sannes. Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unser Stern, o, wie schwinden dann Dunkel und Grauen, denn er lenkt jeden Schritt. Seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Paulus schließt seinen Brief an die Römer mit einem Lobpreis an Gott in Vers 27. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir haben es im Römerbrief zu tun gehabt mit dem Menschen als Sünder. Das steht am Anfang des Briefes. Diesem Sünder macht Gott das Geschenk seiner Gerechtigkeit in Jesus Christus. Natürlich bleibt das nicht ohne Folgen. Dazu hat Gott den Christen seinen Heiligen Geist gegeben. Und zugleich wird christliches Leben gerade in den Niederungen des Alltags erfahren. Auch in dieses Bewährungsfeld hat uns der Brief intensiv eingeführt, nicht zuletzt in den letzten Versen, wo vom liebevollen Miteinander der Christen in Rom und anderswo zu erfahren war. Damit verlassen wir wieder in unserem Gang durch die Bibel das Neue Testament und wenden uns dem Alten zu. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der Anfang aus dem ersten Chronikbuch im Mittelpunkt. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.